Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian und ich nach einer längeren Pause, die wir uns gegönnt haben, also eine ausgedehnte Sommerpause 2025 sozusagen, über den neuen, also aktuellen Christopher Nolan-Film The Odyssey, basierend auf dem epischen Gedicht von Homer. Fabian, du warst gestern Abend im Kino, bei mir ist es schon 10 Tage her, ich habe ihn also versucht in der ersten Woche zu sehen. Wie ist denn dein Eindruck, wie hat er dir gefallen?
Ja, hallo aus Berlin, genau. Ich war gestern im Zoopalast mit ein paar Freunden, hatte mir den neuesten Christopher Nolan-Film auf 70 mm gegönnt, im immer noch ausverkauften Zoopalast. Also der ist ja ein Dauerkassenschlager offenbar. Also es ist irgendwie so Wahnsinn, wie sehr er die Leute ins Kino reinzieht. Knackige 3 Stunden fast, würde ich sagen. Ne? Also auch sehr viel Show und Werbung vorher natürlich, also 16.30 Uhr bis so brutto 20 Uhr war ich im Kino. Aber ich war positiv überrascht. Vorgespräche gehabt, dass ich bei Christopher Nolan sehr, sehr kritisch bin inzwischen oder eigentlich schon immer, dass der mir immer so ein bisschen brachial ist, dass ich so dieses sehr
konservativ
und sehr maskulini Kino irgendwie bei ihm immer so ein bisschen im Vordergrund sehe. Obwohl ich schon auch zum Beispiel, da hatte ich auch schon mal ja gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, bei Filmen wie Dunkirk auch das Filmische schon sehr gut finde. Und er ist ja auch einer, der halt eben auch, ich würde sagen, auch so ähnlich wie ein weiterer großer Kinomann, Quentin Tarantino, auch so den Film als solches auch immer, also der auch so ein bisschen Metafilme macht oder so Filme, die sich selbst oder die ihre Materialität oder die wohl auch, wo es darum geht, wie ist der Film gemacht, was will er mit dieser Machart und wie will er das Kino begreifen, indem er Filme darüber macht oder indem er auch die Erzählweisen, also siehe Inception und so, also dieses extrem verschachtelte, die Leute verblüffen, könnte man positiv sagen. Ich finde halt so manchmal ist es halt die Leute ein bisschen erschlagen mit so einer Superschleue oder Brachialität. Aber hier in dem Fall muss ich echt sagen, ich habe mich nicht gelangweilt über die Länge des Filmes hinweg. Ich habe die Bilder sehr genossen. Ich habe das Zusammenspiel der Bilder mit der Musik auch sehr genossen. Ludwig Göransson, mal wieder, also Dauergast für die Scores bei Nolan, muss man ja auch schon sagen. Ich fand die hier natürlich auch nonlineare Erzählweise, aber nicht so stark verschachtelte Erzählweise. Also es ist nicht so wie bei Tenet oder so natürlich, wo man halt irgendwie dann denkt so, man versteht überhaupt nicht, was passiert. Also diese Art von Zersplitterung, aber trotzdem, gut, weil es ja auch so ein Urstoff der abendländischen Kultur ist, den man ja eigentlich auch mehr oder weniger so ein bisschen im Kopf hat. Also man weiß im Grunde ja, worum es geht. Man kann jetzt auch nicht so wahnsinnig überrascht von der Handlung werden. Aber auch auf die Art und Weise, wie er es dann so formal dann doch ein bisschen zersplittert, konnte ich dem trotzdem sehr gut folgen, wie es gemacht ist. Dass es halt vorgreift, wieder zurückgreift, abschweift. Auch sehr, wir hatten auch vorab schon mal so ein bisschen über die Schnitte gesprochen, aber trotz deiner Warnung sozusagen fand ich auch so teilweise so diese Übergänge sehr gut. Das ist halt so von der präsenten Erzählzeit so, dann zurückgreift oder Kindheit, Erwachsenwelt von so Protagonisten und Ortswechsel. Also das fand ich alles auch tatsächlich sehr geschickt gemacht, muss ich sagen. Auch erstaunt, also überrascht bei meiner sehr kritischen Haltung. Ich würde sogar fast sagen, dass er ein bisschen feinfühlig ist von seiner Von seiner, also von dem, wie er diese Geschichte, es, also ich fand's doch im Großen und Ganzen wirklich ganz gut. Muss ich
Also,
zugeben, ich kann's nicht anders sagen, ja.
ja, also mir ging es so, als ich überhaupt erfahren habe, dass Nolan eine Odyssee-Verfilmung macht, habe ich gedacht so, oh, braucht man das, muss das sein? Und ich war erstmal abgeturnt und ich habe mich ja noch
Ja.
kein einziger der Trailer irgendwie überzeugt oder abgeholt. Und ich war, also mein Interesse war relativ gering. Und erst als der Film raus war und ich die ersten ein, zwei Podcasts gehört hatte dazu und auch dazu, wie Nolan quasi versucht, den Stoff, ja, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt nennen soll, ob er den Stoff, wie er den Stoff adaptiert oder was er auch für einen Schwerpunkt legt. Auf jeden Fall, ich war auch positiv überrascht, weil ich mich eigentlich keine hohen Erwartungen dran hatte, aber würde es eigentlich ansonsten auch alles übernehmen, was du unterschreiben, was du beschrieben hast. Also die 3 Stunden, also sind, glaube ich, knapp unter 3 Stunden eigentlich Laufzeit plus Pause dann noch. Die merkt man nicht. Also da fühlen sich manche Filme, die, also der Film hat auch eher ein Recht, sage ich mal, 3 Stunden lang zu sein. Es gibt andere Filme, die 2,5 Stunden lang sind. Die könnten auch 90 Minuten sein oder vielleicht 100. Und ja, und ich bin jetzt kein klassischer Philologe, der jetzt die Odyssee in- und auswendig kennt und schon im altgriechischen Original gelesen hat. Deswegen die bruchstückhafte Erinnerung an die Odyssee, die ich hauptsächlich durch meinen strengen, aber ungeheuerlich begeisterungsfähigen Lateinlehrer, der sehr viel über die Odyssee gesprochen hat und immer wieder Gustav Schwabs Sagen des klassischen Altertums, Sagen des klassischen Altertums heißt dessen. Das ist ja so im 19. Jahrhundert so ein Typ gewesen, der die ganzen römischen und griechischen Sagen für das Bildungsbürgertum aufgeschrieben hat in Deutschland. Das hat uns immer ans Herz gelegt und der hat irgendwie so die einzelnen Episoden immer nacherzählt. Und ich glaube, das ist die Haupt, ich weiß gar nicht, woher ich sonst, weil ich kannte sie auch nicht in ihrer Gänze. Also ich wusste von den Freiern, ich wusste von natürlich von den Sirenen, ich wusste Polyphen, dem Zyklopen, ich wusste auch von der Circe bzw. Kirke. Aber nicht so genau und ich wusste auch nichts über wie heißt sie über ich
So.
bin so schlecht Kalypso, genau, über Kalypso wusste ich auch nichts, also und ich wusste auch nur so grob, okay, dass das so furchtbar lange dauert, aber dass es im Endeffekt so lange dauert, weil er hauptsächlich lange Zeit bei Kalypso ist und dass er eigentlich auch ein Jahr mindestens mit Circe verbringt.
Bin ich auch nicht so ganz sicher. Also ich habe jetzt auch noch nicht noch mal alles nachgelesen, aber diese Irrfahrten, die Odysseus unternimmt, die nehmen in der Odyssee hauptsächlich den 9. Gesang der Odyssee ein. Also es geht ganz viel davor und danach auch um diese Sache mit Telemach und so. Und da ist es eigentlich so, dass er erzählt beim König Alkinoos ist er irgendwie zu Gast und erzählt dann da jetzt so, was er so alles erlebt hat. Und es ist nicht so, dass er dabei, also er ist da eine Zeit lang bei diesen Lotophagen. Aber ob er da jetzt zum Beispiel alleine ist, also die Reihenfolge, glaube ich, ob sie zuerst bei diesen Lotusessern sind oder ob er halt da diese Geschichte mit Kalypso, er kam mir so ein bisschen vor, als ob er da sich ein paar Freiheiten genommen hätte. Um das halt nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, dass er halt irgendwie so alleine ist und so weiß nicht mehr, wer er ist, was er ist, was er macht. Aber das sind so Details. Also ich meine, es ist ein Gesang, der oder ein Epos, was mehrere hundert Seiten lang ist, was total viele Abschweifungen hat, was in der Form ja auch nicht verfilmen kannst. Also du musst es irgendwie in so eine auch in so einen Spannungsbogen reinbringen, der auch einen
Ja.
modernen Zuschauer dann bei der Stange hält. Und diese Freiheit würde ich auch Nolan da zugestehen, dass er dann auch das ein bisschen rafft oder halt da so ein bisschen Sachen so umstellt oder auch rausgekürzt hat. Aber im Grunde der Handlungsbogen oder diese Urgeschichte ist ja klar. Also er ist weg nach dem Iranischen Krieg. Er ist über 20 Jahre verschollen, während die anderen schon längst zurückgekehrt sind. Die Freier belagern
Bei
das Haus seiner Frau Penelope. Oder Telemachos, sein Sohn, weiß nicht, was er machen soll, macht sich irgendwie auf die Suche, besucht Menelaos und wird irgendwie auch dann von den Freiern so ein bisschen versucht, so um die Ecke, soll um die Ecke gebracht werden. Und dann irgendwie, ja, es ist halt diese große, und ich glaube, das ist halt das, was halt diese Geschichte auch so ein bisschen zu so einer Urgeschichte macht, weil es halt so eine Geschichte von in der Irre sein, nach Hause wollen, nicht nach Hause können, nicht nach Hause wollen. Das sind ja alles dann Themen, die der Nolan auch ziemlich meisterlich durchspielt, finde ich. So, dass es dann irgendwann, dass Odysseus irgendwann dann doch den Weg zurückfindet. Und, also das habe ich auch noch so ein bisschen aus der Erinnerung, so auch aus der Schulzeit. Das ist ja so das, was man dann immer so ein bisschen noch so, was dann so hängen bleibt, dass die Ilias, also das Vorgängerwerk zu der Odyssee, wo der Trojanische Krieg ja hauptsächlich beschrieben wird, da ist es halt so hauptsächlich, dass die Götter bestimmte Dinge entscheiden, diskutieren und die Menschen halt irgendwie ihre Dinge machen und die Götter eigentlich aber über das Schicksal der Menschen entscheiden. Und in der Odyssee ist es erstmalig so, dass Odysseus als ein Mensch gegen diesen scheinbar festgemauerten Willen der Götter aufbegehrt oder da irgendwie versucht, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, also diese Menschwerdung gegenüber so einer allmächtigen Götterwelt. Das ist ja eigentlich die Geschichte, die uns die Odyssee erzählt. Und das bringt Nolan ganz gut, auch auf eine, würde ich sagen, moderne Art und Weise rüber. Das ist vielleicht so eine Sache, die wir am Ende nochmal so ein bisschen auffangen könnten. Aber wir könnten ja auch nochmal so ein bisschen die Episoden so durchgehen, weil ich finde, da könnte man auch noch mal so ein bisschen en Detail drüber sprechen, wie das so mit dem Polyphem und mit diesen Lastrygoniern und so ist. Die hatte ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ito, das
Also
war auch sowas,
wie hat
weil
dir denn so
das.
der, wie hat dir denn so der, also wie bist du denn so reingekommen? Weil ich habe am Anfang habe ich ein bisschen gemerkt, okay, ja, so ist. Du hast direkt man siehst direkt das trojanische Pferd, dann wird ein bisschen so gesprungen und dann so, bis es dann irgendwann, also mir war
Ja,
es ein
ja.
bisschen, ich habe ein bisschen so drauf gefiebert, dass es jetzt endlich losgeht, dass man jetzt endlich mal so erlebt, was ist jetzt Odysseus sticht in See und jetzt gehen die Abenteuer los, so.
Ja, ach so, und an der Stelle ist etwas lächerlich, aber dann hier die Spoilerwarnung, wer denn gar nichts über den Film wissen möchte, bevor er oder sie ihn sieht, möge doch bitte jetzt abschalten. Aber die Story ist, weiß ich, 5000 Jahre alt, ich weiß es nicht genau, ist es nicht sogar noch älter, nee, ist nicht älter als als das Alte Testament, aber es ist auf jeden Fall weit, weit vor Christus, vor unserer Zeitrechnung. Anyway, die Struktur, ich finde es interessant, weil soweit ich jetzt das auch nochmal bei Gustav Schwab tatsächlich die medische Struktur der Odyssee angeschaut habe, ist es da auch so, dass das erstmal mit den Freiern losgeht und dann erst als der Odysseus bei dem König, den du eben genannt hast, der mir nicht mehr einfällt, ist, erst da erzählt er dann alles. Und er ist 10 Jahre im Krieg und 10 Jahre ist er auf Irrfahrt, wobei er davon mehrere Jahre eben stationär verbringt bei Kalypso und davor bei Kirke. Ich fand, beziehungsweise was mir, ja, ich will nicht sagen, mir vorher gespoilt worden ist, aber was mir mitgegeben worden ist und was mich auch mitbewogen hat, den Film anzugucken, ist, dass Nolan das Ganze ja in so ein bisschen hier so eine posttraumatische Stressstörung, Posttraumatic Stress Disorder, ja, Stressstörung übersetzt hat. Also er hat im Endeffekt, was er mit Oppenheimer gemacht hat, macht er mit Odysseus. Die Schuldgefühle über Odysseus, ich sag mal, ich weiß nicht, ob er es Kriegsverbrechen nennen soll, aber das trojanische Pferd, die große List, die den trojanischen Krieg entscheidet, die erfüllt eben den Odysseus, gespielt von Matt Damon, mit so großer Reue, dass das eigentlich alles, was danach passiert, beeinflusst. Und das ist das Einzige, was man wirklich spoilen kann. Die Athena, die ihm erscheint, gespielt von Zendaya, die sieht er in der Gestalt einer jungen Priesterin, die getötet wird in Troja. Und das ist ein super toller Reveal am Schluss. Und insofern, das ist wirklich ein Spoiler. Aber das, finde ich, macht das Ganze auch so rund für mich. Also man kann das natürlich auch kritisch sehen, so dass es ein bisschen lame ist, also weil das ist auch so ein bisschen die Kritik von dieser Philologin, die diese moderne Übersetzung gemacht hat, die Emily Wilson, die eben meint, so, hey, das ist nicht Odysseus, wenn du den so erzählst. Aber man kann natürlich so einen Stoff adaptieren und verändern, weil der listige Odysseus bleibt nicht so richtig übrig, finde ich, in dem Film. Weil zum Beispiel, was ich vermisst habe, ist in der Telemach-Episode, in der Story mit dem Zyklopen, ist diese gesamte List, dass er mit dem spricht, dass er mit dem Wein trinkt und dass er sich selbst niemand nennt. Das griechische Wort fällt mir gerade nicht mehr ein, aber das ist auf irgendwie, das funktioniert doch als Name. Und dass das natürlich das ist natürlich das Lustige, dass dann eben der Polyphem ruft, niemand hat mir das und das angetan, niemand hat mir meine Schafe geklaut und so weiter. Und dann sagen die anderen Riesen, ja, dann ist ja okay, wenn niemand dir was getan hat, dann ist ja alles in Ordnung. Ja.
Das finde ich, das ist auch eine bewusste Setzung, die dann der Christopher Nolan in dem Fall ja auch macht, weil er, also ich fand, um nochmal so ein bisschen zurückzuführen, als es dann so mit den Abenteuer-Episoden, sage ich mal, losging, habe ich so zum einen gedacht, ja, das ist auch auf eine Art und Weise ja unterhaltsam. Es ist wie so, das ist jetzt Nolans Sandalenfilm und die Leute stechen in den See und dann sehen sie Land und dann haben sie da, dann ist da auf einmal dieser Riese und dann kommen auf einmal diese anderen, diese riesigen Soldaten. Also das ist ja schon so ein bisschen klassischer Abenteuerfilm auf eine Art und Weise, aber er entzieht sich diesen, glaube ich, diesen low-hanging fruits, wie so, oder den Odysseus dann halt auch als zu sehr als diesen listenreichen oder diesen Schelm oder diesen coolen Helden, so, also er will Odysseus auf jeden Fall als eine gebrochene Figur zeigen und da wären so Listen oder so Tricks, die er dann macht, glaube ich, fehl am Platze. Deswegen hat er sich das ganz bewusst erspart, da würde ich sagen. Also das macht auch dann in dem Sinne oder in dem Fall Sinn. Ja. Mhm.
Ja, für mich war auch im Vorfeld, habe ich mir auch gefragt, was soll denn Matt Damon Odysseus spielen? So fand ich nämlich auch irgendwie so, in meiner Vorstellung passte der überhaupt nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich vielleicht auch falsch gedacht habe, dass ich den jünger gecastet hätte. Ich meine, Odysseus ist, glaube ich, wenn das in Odyssee so richtig beziffert wird, glaube ich, maximal 40. Also so, dass er zum Ausbruch des Trojanischen Krieges selbst 20 war und dann eben mit 40 zurückkommt. Dann ist Matt Damon natürlich noch ein bisschen zu alt. Das war vielleicht so ein bisschen auch mein Gedanke. Aber ich finde, das passt halt auch so, der wirkt halt auch wie jemand, der 10 Jahre lang im Krieg war und fertig ist und so. Und das finde ich, und das ist eben auch die ganze Art und Weise, und sorry, bevor wir jetzt in die chronologische Abfolge gehen, weil ich nämlich auch echt das nicht mehr so richtig zusammenkriege, weil ich glaube, es fängt schon mit dem trojanischen Pferd an, ne? Mit dem Sinon am Strand, beim trojanischen Pferd.
Bitte? Das ist der Opener und dann gibt's, das ist der Opener, die Trojaner dieses Pferd entdecken am Strand und Sinon muss es, oder ist da der das bewacht. Und sie schießen ihm dann so, ja, so die Arme so an dieses Pferd so krass ran so und befragen ihn und sagen dann, ah ja, wir haben die gleichen Götter, ist okay, wir nehmen dieses Geschenk an. Der Krieg ist ja vorbei. Und dann macht er aber erstmal einen Cut und geht dann so in die ganzen anderen Stränge über und kommt dann später dann wieder drauf zurück, wie sie das Pferd dann abschleppen und dann in die Stadt reinbringen.
Auch sogar, und so. Also ich weiß auch gar nicht genau, ob dann die Troja-Sequenz in einem durch ist oder ob das auch nochmal dann mehr geteilt ist. Weil wahrscheinlich kommt dann direkt nach der Pferd am Strand-Sequenz dann schon die Abreise. Oder ist zu dem Zeitpunkt, fängt das sogar schon an mit Kalypso, dass er wirklich das erzählt, weil es ist ja so, dass Kalypso ist seine letzte Station und er kann sich ja selbst nicht erinnern und schafft es dann irgendwie durch Athena und im Gespräch mit Kalypso seine eigene Story zu rekonstruieren, dass er einen Grund hat, da wegzugehen. Na, dass er so ein bisschen, dass er da so durch das das ist ja, sind ja das, die gesamte Story mit den Lotusessern ist ja raus. Es ist ja nur, dass er selber Lotus ist. Ne? Und das ist ja der Grund, weswegen er sich nicht hindern kann. Also dass er praktisch unter Drogen steht. bei Calypso oder vielleicht auch, also der bis auf die Kirke und dass es natürlich Riesen gibt und die Monster und so weiter, ist ja vielmehr ungeheuer realistisch. Also, aber die Götter treten ja, abgesehen von Athena, und das kannst du ja sagen, ist alles in seinem Kopf, nicht direkt auf. Also das ist jetzt sowas, was jetzt zum Beispiel eine Entscheidung ist, dass er sagt so, hey, ich mache jetzt nicht, dass jetzt hier der Neptun auftritt und sagt so, hey, du hast meinen Sohn Polyphem geblendet und misshandelt, schicke ich jetzt widrige Winde. Das ist ja der eigentliche Grund, dass er überhaupt nicht schnurstracks nach Hause segeln kann.
Finde ich ein guter Punkt, ja. Das ist auch, dass die Götter nicht so in Erscheinung treten, dass es mehr bei den Menschen so thematisiert wird, so warum fügst du dich nicht dem Schicksal, warum willst du, das ist doch jetzt hier dieser Wind und so und dieser Sturm, das ist Poseidons Zorn und jetzt, also dass die Art und Weise, wie die Leute mit den Phänomenen oder mit der Natur und so umgehen, also das ist schon eine sehr realistische Darstellung dieser Götterwelt, die es halt damals auch gab. Und ja, also wir kommen schon immer wieder so ein bisschen aufs Wesentliche. Aber ich würde trotzdem gerne gleich nochmal über Kirke und über diese komischen lasttrügen Giden reden. Das ist halt, ich fand dieses Realistische, dieses Thema, dieser Begriff posttraumatische Belastungsstörung fand ich auch gut, den du genannt hast. Und auch diese Art und Weise, wie er bei Calypso, die ja auch so ein bisschen wie so eine, ja, man könnte auch sagen, dass sie den irgendwie so ein bisschen so pflegt und nicht so richtig, also dass die wie so eine Lazarettschwester oder sowas ist und er ist, diese Insel ist ein riesiges Lazarett, wo nur er drin ist oder sowas. Und sie sagt ja dann auch immer so, ja, ich will dich jetzt nicht so, also sie will ihn ja so ein bisschen dafür schützen, dass er sich auf einmal an alles erinnert, aber sie will ihn auch dabei unterstützen, dass er so ein bisschen, also sie hat ein bisschen so eine zwiespältige Funktion ja auch. Plus, man muss dazu sagen, da fand ich so einen der wenigen Momente, wo ich ein bisschen raus war, als das erste Mal Charlize Theron aufgetreten ist mit diesem Netz Aufzug, wie so ein Beach Model oder so wie aus einem Bademodenkatalog. Da fand ich den Bruch schon sehr, sehr stark. Also die war einfach die sah mir zu modern aus. Das fand ich irgendwie ein bisschen extrem. Ich
habe heute gesagt, this is a face that has seen an iPhone, nach dem Motto, der nehme ich nicht ab, dass sie im Alter dumm ist.
Ja, und es nicht. Die Haare gefärbt und so.
Kam ich mit klar.
Aber trotzdem, ich glaube, das bringt uns alles so ein bisschen dahin, dass man auch den Film einfach, also dass auch diese Gebrochenheit, zum einen ist es etwas, was den Film nicht tonnenschwer macht, was ich eine gute Leistung finde. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, der ganze Film also trägt an dieser Schwere, an dieser Schuld und an diesem, was Odysseus mit sich rumträgt. Er funktioniert doch relativ gut, leichtfüßig vielleicht. Mhm. Und er schafft es auch, dass man den Film auch aus, oder man diese Modernung hat was total, Erzählung hat auch was total Modernes dadurch. Also natürlich haben die alle Rüstungen, es ist alles irgendwie das alte Griechenland und so, aber man kann im Prinzip eigentlich verstehen, auch wenn es eine total exotische Welt ist, aber man in dieser Szene, wie du eben beschrieben hast, als sie diese Statue köpfen und diese Priesterin daneben kniet, man kann schon sich so vorstellen, das sind irgendwie so Kriegsszenen, wie sie halt auch irgendwie in der Jetztzeit natürlich halt anders aufgebaut, aber die halt irgendwie so eine ähnliche Art von auch dieses Brandschatzen und wie sie dann durch Troja ziehen, also diese Art von wie Krieg geführt wird, wie furchtbar es ist, was Menschen sich antun im Krieg, also dieses ganz Universelle so. Deswegen, da hatte ich auch so nach dem Film dann das Gefühl, das ist auch was eventuell vielleicht auch Nolan da intendiert, den Leuten halt zu, also jegliche Art von Glorifizierung von Krieg oder so, wird er ja total unmöglich gemacht. Also das ist ja nichts, es wird ja überhaupt nicht, oder auch dieses sich selbst da für diesen Sieg feiern, so, das wird ja total unmöglich gemacht, dadurch, dass du siehst, wie halt Odysseus da an dieser Geschichte, die passiert ist, leidet und damit so hadert, was sie auch im Namen dieses 10-jährigen Krieges alles angerichtet haben. Und das ist vielleicht sogar so eine Antikriegs-Message, die er dann da irgendwie so unterbringen wollte. Mhm. Weiß ich nicht. Ja. So könnte ich mir vorstellen. Das ist halt auch so ein bisschen,
ja,
das
schon,
ist, wo also, er dann halt so ein bisschen auf die heute Zeit so abzielt.
Ja, was ich noch nicht mir angelesen habe, dieses Konzept von den Seevölkern, den People from the Sea, den Sea Peoples, das kommt ja auch drin vor, ne? Dass alle dafür Angst haben vor den marodierenden Heerscharen, die einfallen könnten. Und natürlich der Twist ist, dass die Griechen in Troja das sind. Weißt du, dass sie diejenigen sind, die Mord und Totschlag anrichten und Unheil und das Ende der Zivilisation einläuten. Und das ist, ja, also ich fand auch, dass diese ganze Troja-Sequenz, das ist schon, also ich finde es war eher auch unangenehm. Also es war wirklich, fühlte sich an wie ein Antikriegsfilm. Auch die Art und Weise, wie dann inszeniert wird, dass sie im Pferd drin sind und still sein müssen, dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht ersaufen im Pferd, als das Pferd halt im Wasser ist und wenn die Trojaner reinstechen, dass dann einer natürlich angestochen wird und dass sie dann den Mund zu halten, dass sie nicht erwischt werden. Das ist schon, ja, wie soll ich sagen, brachial ist nicht das richtige Wort, aber es ist alles sehr, sehr, ja, also ich finde es nicht beschönigend oder so. Also es ist halt eher so unangenehm, weil es wird halt auch suggeriert, ja, die sind halt auch in ihren eigenen Fäkalien und weiß nicht was, wenn die da tagelang drin sind.
Realistisch oder so könnte man sagen. So. Ja.
Ja,
nicht, auf jeden Fall nicht glorifizierend oder nicht irgendwie so, ja, wir sitzen jetzt in dem Pferd, hihihi, und warten nur drauf, dass wir rausspringen können. Also das ist auch von beiden, das ist auch so eine totale Belastung oder eine totale, dass diese List oder diese tolle Idee auch mit einer totalen Aufopferung der eigenen Leute so einhergeht. So, da geht es auch immer sehr stark drum, wie sehr man auch selbst so mit dem eigenen Leben oder mit dem eigenen Schicksal oder wie sehr man sich auch selbst aufopfert in diesen ganzen Dingen, die man eben auch tut.
Ja, also gut, dann sind wir noch beim Polyphem. Oder? Ich glaube, das ist die erste Station. Wobei, sie machen ja vorher noch eine Station.
Polyphem ist, glaube ich, die erste, wo sie sind, ne?
Richtig, aber vorher machen sie noch so eine Brandschatzstation, wo sie halt eben auch noch Vorräte. Also, und es ist ja auch noch so, dass bei dem Aufbruch, dass die Schiffe, die anderen Schiffe, eine andere Route nehmen mit bekannter, wo sie wissen, wo sie anlegen und Proviant bekommen. Und der Odysseus entscheidet sich für eine andere Route und ist es nicht sogar so, dass die Leute ihre Dörfer schon selbst abbrennen, damit das die Griechen nicht machen? Also, dass sie quasi da auch schon so als die marodierenden Horden gesehen werden. Und auf jeden Fall kriegen sie nicht genug Vorräte, glaube ich, und das ist dann der Grund, dass sie dann eben auch danach, kurz danach beim Polyphem wieder an Land gehen.
Also da wollte ich auf jeden Fall, ich finde, das ist das, glaube ich, auch das Schöne bei dem Film, dadurch, dass er so unterteilt ist, auch in diese Sub-Stories, es ist schon sehr viel Handlung einfach auch drin, ne? Also diese 3 Stunden sind gut gefüllt mit diverser Handlung. Dieser Riese,
ja.
Ich fand den relativ furchterregend, gut inszeniert, nicht unfreiwillig komisch. Sehr creepy mit dem schrägen Auge, was ich erst so ein bisschen komisch fand, aber dann in dem Moment, wo er sich hingelegt hat und auch die Nase, dass sie so verdreht war und so.
Also ein bisschen Picasso-mäßig. So,
ja, oder auch so, es gibt dieses Bild von Goya, wo Saturn seine Kinder verschlingt. Ich glaube, da hat sich Nolan auch ein bisschen dran orientiert, habe ich gelesen. Also diesen so ein bisschen so irrer, entmenschlichter Gesichtsausdruck und halt auch nicht auch halt so eine Art von Weise, nicht unfreiwillig komisch, wenn ja so ein Auge so in die Stirn gepoppt ist oder sowas. Und ich weiß nicht, ob wir über den geredet oder ob du den auch gesehen hast, bei The Green Knight, bei diesem psychedelischen Artus-Film vor ein paar Jahren.
Nicht
da gibt
gesehen,
es ja auch so eine ganz komische Szene, wo so
ja.
Garwein ist das, glaube ich, wo der dann auch durch so eine Landschaft geht und dann so Riesen so dann so langlaufen, die auch in dieser Sage, glaube ich, dann ursprünglich tatsächlich auch vorkommen. Und an die hat mich der Polyphem ein bisschen erinnert, weil der halt auch so ja, grobschlächtig, aber auch so ein bisschen verwachsen, also auch so ein bisschen, hat auch ein bisschen Mitleid, also der wirkt ja auch irgendwie so ein bisschen unbeholfen oder so. Ganz komisch, so eine ganz komische Figur, aber sehr, sehr, sehr treffend irgendwie.
Ja, also ich muss sagen, ich finde wirklich die Art und Weise, dass die, also wie sie dann in der Höhle landen und wie dann der dann nach Hause kommt und der macht den Fels vor und es ist stockduster und man sieht ihn erst gar nicht, das ist halt echt sehr cool wie ein Horrorfilm inszeniert fast so. Also das ist so.
Genau, man sieht erstmal nur so die Hand und dann so den so Lichtschein und dann, bevor er als Ganzes überhaupt auftritt. Ne?
Ja. Er ist auch quasi weniger menschlich, dadurch, dass er erst nicht spricht und das dann erst später, dann quasi, nachdem sie ihn, glaube ich, schon geblendet haben, hört man, dass er spricht. Und das ist, dass sie auch dann erst quasi merken, dass sie mit ihm hätten reden können. Ja, auch da sind natürlich so Sachen in Anführungsstrichen realistischer gemacht, dass die Schafe nicht auch groß sind, weil es ja so ist, dass sie eigentlich auch sich unter den Schafen festbinden, um rauszukommen. Es ist ja jetzt hier so, dass sie einfach nur mit den Schafen da so kriechen und so quasi versuchen, nicht ertastet zu werden dann beim Entkommen. Ja, aber auch dieses ganze. Ich weiß nicht, wie viele Leute es sind, aber das Odysseus auch seine Crew, seine drei Schiffe, also allein, dass es drei Schiffe sind ursprünglich, war mir auch nicht klar. Weil ich habe immer nur dieses Sirenenbild mit einem Schiff, Odysseus am Mast und so, das habe ich so vor Augen. Aber nicht dass es drei Schiffe sind und auch, dass dieses ganze Abzählreihenmäßige, dass es immer weniger Leute werden und dass ja sogar 1:1 prophezeit wird. Ich weiß gar nicht, ist es die Kirke, die ihm sagt, du musst in die Unterwelt fahren? Aber sie verrät ihm, glaube ich, noch nicht, wer wie wo stirbt. Das ist, glaube ich, erst in der Unterwelt, ne? Dass er dann gesagt bekommt, Skylla und Charybdis und du hast entweder die Wahl, so zu fahren oder so zu fahren und du verlierst entweder 6 Leute oder du verlierst alle. Ich weiß nicht mehr genau, wem das prophezeit. Aber das ist auf jeden Fall so, das ist ja das quasi.
Das ist dann später erst Teresias und ich glaube, Sinon sagt ihm das dann auch nochmal. Also Kirke ja. Bringt sie sozusagen auf den Weg in den Hades, genau. Und dann haben wir halt vorher noch, gut, ich meine über dieses, dass sie halt dann dieses mit dem Ich bin niemand so ausgespart haben, da haben wir schon drüber gesprochen. Dann geht es ja so episodenartig weiter. Und dann fällt mir auch jetzt gerade ein, wo ich das nochmal hier sehe, der Eurylochos, sein treuster Kumpane, der von dem Patel gespielt hat. Der Himesh Patel, den fand ich sehr, sehr gut. Den fand ich extrem so als Darsteller auch total sympathisch und auch so als Counterpart, der immer auch so ein bisschen abwägt, zu versuchen auch Odysseus wieder so ein bisschen auf andere oder ein bisschen manchmal zur Vernunft zu bringen oder manchmal irgendwie von seinen Plänen abzubringen. Und der hält ja auch ziemlich lang dann durch. Ja, und ich glaube, das mit den mit diesen Riesensoldaten fand ich mit am schwächsten, weil ich zum einen ja, das nicht
das
so richtig
muss sagen,
kannte. Also ja. Das war mir halt überhaupt nicht geläufig und ich fand, die waren auch irgendwie dadurch, dass die aussahen wie so Lego Oder Playmobil-Roboter, so von Kopf bis Fuß in Rüstung eingekleidet und nur
Ja.
blindwütig um sich und dann wirklich so die Schiffe zerhackend und die Schiffe umkippend.
Ja.
Also die hatten auch überhaupt keine Story. Also man hat auch
Nee.
nicht verstanden, was ist mit denen, warum sind die da, was wollen die, wo kommen sie her, wo gehen sie
Und
hin?
die waren ja, abgesehen von Agamemnons Gerippe-Rüstung, war das ja, waren die ja relativ prominent im Trailer und in den, es gab ja auch Poster mit denen. Und da ich die nicht zuordnen konnte, hat mich das auch so ein bisschen abgetört, weil ich diese Episode gar nicht kannte. Und die Episode ist auch ein bisschen anders, also weil die sind auf jeden Fall auch noch eine andere Art von menschenfressenden Riesen in der Odyssee. Also, dass die jetzt so voll gerüstet, einfach nur massiv überlegen sind, weil sie Riesen sind und sie die einfach nur umbringen. Ich weiß nicht, ob das nicht noch ein bisschen komplexer ist, aber es ist schon so, dass die einfach auch konkret, um die zu fressen. Also, und das ist aber auch halt wiederum sehr nah am Polyphem, weil er frisst ja auch die Leute vom Odysseus. Das Einzige, was ich daran lustig fand, war die erste Sequenz, wo sie auf das Kind treffen, was halt aussieht wie ein erwachsener Mann von hinten. Und dann stellen sie fest, das ist nur ein Kind in der Rüstung. Aber ansonsten war das auch meiner Meinung nach die schwächste Sequenz, die man fast einfach hätte weglassen können. Was ich noch komischer finde, ist, und das ist, glaube ich, auch im Original nicht so, das sind das zwei verschiedene Inseln, dass sie um die gleiche Insel rumfahren und dann bei der Kirke ans Land gehen. Und das ist die gleiche Insel, wo die Lastringonier sind. Und ich denke mir so, nee, das ist im Stoff ist das definitiv zwei verschiedene Inseln. Aber das war mir, ist mir auch egal. Ich verstehe nicht, nur nicht, warum man das so konkret so macht. Also das ist ja eine Abs. Also was hat es damit auch? Weil ich fand es einfach so unlogisch, dass die nochmal an die gleich, wenn die, nachdem die da zwei Schiffe verloren haben und entsprechend viele Männer, dass sie dann sagen, ja, gut, klar, natürlich, wenn sie jetzt natürlich dringend Essen brauchen.
Das
Aber
ist so erzähltechnisch der Grund da, dass sie halt wie kurz vorm
ja.
Verhungern sind und dann da irgendwie
Ja, aber man hätte
sich
genauso gut auch eine
dann.
nächste Insel am Horizont und dann sind sie dahin halt hin. Retten sie sich dahin. Das hätte irgendwie genauso gut. Ja. Ich glaube, es gab auch irgendwie einen Grund, dass sie nicht so auf hohe Meer raus wollten, auf hohe See raus wollten, aber andererseits wollten sie auch weit genug raus, dass die Riesen ihn nicht hinterher erwarten können. Aber dann kommen wir eigentlich auch direkt schon zu einer der stärksten Passagen, finde ich, oder? Also, weil das fand ich, auch wenn es, glaube ich, im Vergleich zur Vorlage sehr stark vereinfacht und verkürzt ist, aber finde ich im Interesse der Message oder der Storytellings bei Nolan, wie er eben den Stoff adaptiert, eine fast schon Schlüsselsequenz, dass die Circe die Männer des Odysseus in Schweine verwandelt, aus dem Grund, dass sie meint, das sind ja eigentlich Schweine. Und wir haben mir zwar noch nichts getan, aber sie hätten mir ohne Zweifel was angetan. Und deswegen verwandeln es in die Schweine.
Die fand ich auch mit am stärksten, diese Episode. Zum einen halt auch die Art und Weise, wie sie dann halt anlanden und dann so, ich glaube, dann auch so mit so einer mystischen Musik, auf jeden Fall in einer sehr komischen Atmosphäre, dann diese Anhöhe hochlaufen, wo dann so ein Löwe und so ein Leopard und so exotische Tiere
Vor
dann
allem sehr
irgendwie liegen,
friedliche
aber auch
Tiere, wilde Tiere, die
nichts
sehr friedlich
machen,
sind.
so. Und dann treffen sie auf diese Frau, wo der halt auch auf Anhieb jetzt, also natürlich wird das ja relativ schnell klar, aber es ist ja erstmal irgendwie nur so eine Schäferin oder so, die dann da sitzt oder die da wohnt, die auch dann total erschrocken ist und dann ihnen das Essen anbietet. Und dann, wie schnell dann so die Stimmung oder wie gut die Stimmung dann so kippt in dem Moment, wo dann die ganzen Männer da sitzen, dieses Essen in sich hineinschaufeln, irgendwie schier nicht mehr aufhören können zu essen. Irgendwie, da wird's ja schon irgendwie so ein bisschen komisch. Und dieses Body-Horror-Ding, wie sie dann anfängt, diese wirklich so, sie wortwörtlich in Schweine umzuformen. Also wie sie sie dann mit bloßen Händen verwandelt, fand ich extrem, extrem gelungen, extrem gut gemacht.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt ist quasi auch schon ein bisschen Zoff zwischen Odysseus und seinen Leuten, dass die den am Schiff lassen und er geht dann eben jagen und dann jagt er dieses diesen Hirsch oder dieses Reh und das genau. verwandelt sich in dem Moment, als er das schießt, zurück genau. in einen Mensch. Mhm. Was, und dadurch kommt er dann auf den Trichter, oh, hier ist was nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber in der Odyssee lebt Odysseus ein Jahr lang mit Circe und hat mit ihr ein Kind. das sind eben Sachen, so. die Nolan auslässt. Ja, und noch schlimmer, nachdem Odysseus und seine Frau ins Exil gehen, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, aber Telemach heiratet später die Circe. und hat einen Halbbruder, den Odysseus gezeugt hat. Ja. Ich weiß, ja, aber es ist auf jeden Fall, ja, da merkt man halt eben noch so dieses richtig absurde, abstruse, dass er ganz viel so, wer alles wessen Vater, also ich meine, die Helena ist ja auch Tochter der Aphrodite aus einem Ei geschlüpft oder so, ne, und,
Das sind so diese Storylines, die heute nicht mehr so ganz, die einem nicht mehr so ganz geläufig oder die man einem nicht mehr ganz so vertraut sind, so von der Art und Weise so. Ja, oder wo man auch nicht mehr, was man nicht mehr gewohnt ist, so dass auf so zu diese verschlungene Erzählweise. Wobei da finde ich ja auch, kann man da auch nochmal kurz sagen, das kommt ja auch direkt am Anfang vor, diese Homer-Figur, die von dem schwarzen Rapper Travis Scott ja gespielt wird, der da auf dem Tisch steht und mit dem Knüppel auf den Boden hat und dann anfängt, diese Storys zu erzählen. Den fand ich auch, der kam mir immer nur so ganz kurz vor, aber den fand ich extrem gut positioniert auch so.
Ich fand das vor allen Dingen auch gut, weil das Ganze kontextualisiert hat, dass der eben gezeigt hat, wie diese Geschichten eigentlich tradiert wurden. Nämlich durch so einen Vortrag und dass es eben quasi so eine vorschriftliche Kultur ist. Das fand ich eigentlich sinnvoll. Und jetzt auch nicht so, dass das halt irgendwie anachronistisch ist.
Und das ist so metatextuell ja auch so ein bisschen, ne? Dass während er weg ist, während Odysseus unterwegs ist, wird quasi schon so die Geschichte des Trojanischen Krieges und was alles passiert ist, so wird schon in diesen Gesängen eben tradiert und weitergetragen. Ja.
Ja. Aber da können wir jetzt, wo wir jetzt schon gerade sind, in Ithaka, können wir über die Penelope und Telemach sprechen und dann auch über Telemachs Reise auf der Suche nach seinem Vater. Die Anne Hathaway ist auf jeden Fall auch, finde ich, sehr gut. Auch die gesamte Story mit dem, dass sie was webt und das dann auch wieder auflöst, das Gewebe, um Zeit zu schinden. Auch das war sowas, was ich im Hinterkopf noch hatte. Aber sehr cool finde ich die ganze Story und ich glaube, das ist auch eine Nolan-Erfindung, weil ich weiß nicht genau, wie viel Story Sinon, der ist, wird nämlich eigentlich bei Virgil in der Eneade erst eingeführt als Figur, nicht bei Odysseus, aber dass der quasi als Kind mit in den Krieg nach Troja geht, anstelle des Robert Pattinson Charakters, des, wie heißt er?
Antinous.
Ja. Das ist ja auch, wird ja auch mit dieser Rückblende, ne, mit diesem Losverfahren, dass sie halt eben diese wie eine Wehrpflicht per Los haben und dann Robert Pattinson sich drückt und den kleinen Sinon vorschickt und selbst dann aber groß verspricht, er wird die Familie beschützen. Ich weiß nicht, ob wir auf die Freier nochmal, dann am Schluss nochmal zu sprechen kommen, weil ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, auf Instagram noch dieses Reel geschickt mit dem Witz, ich würde gerne den neuen Film mit Tom Holland sehen. Ja, wer ist denn da noch drin? Ja, Zendaya. Und wer noch? John Bernthal. Ja, es könnten immer noch zwei sein. Nämlich der neue Spider-Man und The Odyssey. Ja, weil John Bernthal spielt den König der Spartaner. Oder?
Ach so, Menelaos, ja.
Der eben der Mann von Helena ist und der Bruder von Agamemnon. Und da reist Telemachos mit seinem Mentor, woher der Name, der Begriff Mentor kommt von dieser Figur, reist er nach Sparta. Und auch das fand ich interessant, wie Helena dargestellt wird oder wie Helena, also wie die Story erzählt wird, dass im Endeffekt sowohl Helena als auch ihre Schwester Clytemnestra, ihre Zwillingsschwester, die sind ja mit den Brüdern Agamemnon und Menelaos verheiratet. Und ist es der Hektor? Nee, wer entführt die Helena nach Troja? Weißt du das noch? In der Iliad? Ist auch egal. Aber die Art und Weise, die ist ja nicht glücklich bei dem Menelaos. Da denke ich auch schon so, ja, ist die wirklich entführt worden oder ist die nicht da aus einer womöglich aufgezwungenen Ehe entflohen? Und ihre Zwillingsschwester...
Der trojanische Prinz Paris hat die Helena entführt.
Paris, ja.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall, das fand ich auch sehr... sehr, sehr gut gesetzt, dass die halt diese Narben hat, dass sie offenbar auch extrem traumatisiert ist durch diese ganze Geschichte und überhaupt nicht happy wirkt. Ja. Also auch nicht so, Ende gut, alles gut, ich bin wieder zurück. Danke fürs Befreien, so. Ne? Also die wirkt auf jeden Fall extrem, als hätte sie so wirklich schon so, wäre sie wirklich schon durch mehrere Höllen so gegangen. So, ja.
Und Menelaos erzählt ja die Story fast eher so, weil er angepisst ist, dass sein Bruder umgebracht worden ist. Aber ich denke mir so, ja, geschieht ihm eigentlich ein bisschen recht. Aber auch das ist nicht bei Homer nicht ganz so clean cut. Zumal seine Tochter Iphigenie, die er opfert in der Odyssee, ja eigentlich nicht stirbt, sondern gerettet wird und nach Tauris kommt. Das ist ja Iphigenie auf Tauris. Ich habe das Stück nie gesehen, aber es ist ja dieser Stoff, diese Story. Weil Iphigenie ist die Tochter von Agamemnon und Clytemnestra, die er eben opfern möchte. Möchte sie eigentlich Poseidon opfern, um die guten Winde zu bekommen oder an wen?
Ja, also hier steht Sacrificing the Daughter for Fair Seas. Also wahrscheinlich schon so dem Meeresgott, ja.
Ja, ist naheliegend. Aber ich finde, das rückt das Ganze in, finde ich, ein ganz anderes Licht, so die Verhältnisse zwischen diesen beiden Geschwisterpaaren, also diesen beiden Ehen. Das ist ja auch relativ spät. Ich weiß gar nicht genau, ob man den Tod, ich glaube, man sieht den Tod von Agamemnon, bevor man die Troja-Sequenz sieht, oder? Die Rückblende. Weil da wird ja auch Agamemnon das erste Mal, dann sieht man, dass das Benny Safdie ist, also was ja irgendwie ein Stück weit ein ziemlicher Kontrast ist zwischen dieser imposanten Rüstung und dieser Verkörperung von Autorität und Krieg und weiß nicht was, wie er eben aussieht in dieser komplett schwarzen Rüstung mit diesem goldenen Wirbeln, die hinten am Helm hängen. Im Vergleich dazu eben dann Benny Safdie, der jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, kein Schrank von Mann ist
ja
oder
auch,
so.
Ne? Muss man ja auch sagen, den man ja auch kaum wirklich sieht. Ne? Man sieht ja dann wirklich nur ein paar Mal so die Locken, als er den Helm hat. Ja. Und das ist ja dann auch sozusagen parallel, glaube ich, auch so in der Geschichte oder in dem Filmverlauf. Also macht Telemachos so eine Reise und Odysseus ist ja dann im Hades mit seinen Männern, wo sie dann auf die Geister sozusagen von Sinon und auch Agamemnon treffen, die dann auch die Geschichte erzählen, so dass das ergänzt sich dann so ein bisschen, dass Agamemnon dann erzählt, wie er, dass er zwar vergleichsweise schnell und glücklich zurückgekehrt ist, aber dann eben von seiner Clytemnestra um die Ecke gebracht wurde. Und diese Sequenz, also wie die da das ist ja das, was dann auf Island gedreht wurde, ne, wo sie dann so an diesem schwarzen Strand sind und diese Ziege dann opfern und dieses Blut in diesem Schild sammeln und sich dann der Boden auftut und die Leute dann so aus dem Boden rauskriechen. Ja, extrem stark gemacht. Zum einen
ja.
Auch von der Bild Qualität her, wie sie erst mit den Lampen durch diese blau-schwarze Dunkelheit laufen und dann eben so schwarz auf blau dann irgendwie so dann diese völlig pechverschmierten Gestalten dann. Das sind ja auch so Bilder, die man dann immer wieder auch schon mal so auf Social Media oder so gesehen hat, aber das wirkte, da fand ich sehr, sehr eindrucksvoll auch, wie die wie bedrohlich diese Untoten ja auch oder diese Gestalten aus dem Totenreich sozusagen auch wirken, weil die sich ja dann auch am Ende so ein bisschen am Ende greifen sie ja dann Odysseus und seine Männer an und die müssen dann flüchten vor denen so, ne? Das ist ja dann auch, darauf läuft ja dann diese Episode hinaus. Aber auch Teiresias, wie er dann so, der da halt so, ich weiß auch gar nicht, ich habe immer gedacht, ob das irgendwie der, kann aber nicht sein. Also ich meine, der war ja auch jetzt kein besonders wichtiger Darsteller, aber ich habe irgendwie immer gedacht, dass das irgendwie der, wie heißt denn der?
Meinst
Skarsgård, der auch bei Dune diesen schwebenden Baron, da diesen total Steven Stellan
Skarsgård, oder? Ja, aber der war das nicht.
Aber der, also dieses auch, das ist ja so der blinde Seher, der dann irgendwie auch nur auf dem Boden rumkriecht und so. Extrem creepy, also extrem verstörende. James Remar spielt den, habe ich jetzt gerade mal hier gegoogelt.
Ah, der war in Dexter, der Vater, ja. Mhm. Und er war auch in Sex in the City. Er war, er hat auch in Oppenheimer mitgespielt, aber der ist auf jeden Fall auch schon, der ist schon 72. Und lange. Seit Ende der 70er schon aktiv als Schauspieler. Ja, die, Nach der Hades-Sequenz, weil da kriegt er ja auch gesagt, Sirenen und Skylla und Charybdis. Ich weiß auch nicht mehr, was zuerst kommt. Sirenen, ne? Und eben auch dann, ist auch da nicht auch schon die Ankündigung der von Helios Rindviechern? Oder kommt das erst später? Das ist ja quasi alles dann vorherbestimmt, was dann passiert.
Teiresias warnt ihm, oder? Oder Athene, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall.
Ja, nee, ich glaube, es ist, das, ja.
Da geht es dann ein bisschen mehr auf Schlag auf Schlag. Also es kommt tatsächlich erst Skylla und Charybdis, dann die Sirenen und dann das mit den mit dem Sonnengott. Cattle of the Sun God. Die Rinder von Helios.
Ja, die, das ist auch eine, das ist auch, wusste ich, die Story kannte ich auch nicht. Weil ich kann die Sirenen und ich kann das Killer an Charybdis. Ich bin nicht ganz sicher, ob im Film Odysseus Motivation, warum er die Sirenen hören möchte, klar wird. Weil wenn du den listigen Odysseus hast, dann ist es irgendwie klar, dass der das natürlich mitnehmen will und der einfach die List hat, I can have my cake and eat it too. Also ich kann das überleben und mir trotzdem das anhören. Aber ich finde aber interessant, was Nolan damit macht. Also erst, dass wir es nicht hören. Also wir praktisch die Ohren der seiner Crew haben mit den verstopften, mit also die verstopften Ohren und das praktisch nur so alles gedämpft hören und den Soundtrack, die Filmmusik, aber Odysseus eben praktisch eine Epiphanie hat, irgendein Erweckungserlebnis, dadurch, dass er, ich glaube, Der Gesang, der, ich weiß nicht, es wird auch im Film ja irgendwie auch erklärt, glaube ich, was er hört. Dass er irgendwie das hört, was er nicht hören möchte, was insofern irgendwie gleichzeitig schön und qualvoll ist. Also insofern nehme ich an, dass es auch auf diese Trauma- und Schuldgefühl-Sache einzahlt. Das war noch so, weswegen mir das, deswegen ich das so stark fand.
Er sagt sinngemäß ja sowas, dass er halt, es ist so schön, so etwas Schönes, wie man sich nicht vorstellen kann oder was man so schön ist, dass man es nicht erträgt und dass man auch die Wahrheit oder dass es einem auch dann so die Botschaft oder das, was man auch nicht wissen will, sozusagen im Prinzip, dass er dadurch die Gewissheit kriegt, dass er eigentlich nicht heimkehren will. Das sagt ihm dieser, das gibt ihm dieser Gesang irgendwie zu verstehen oder gibt ihm die, versteht er aufgrund von dieser Schönheit dieses Gesangs offenbar. Aber die Frage finde ich gut, die eingangsgestellte, warum er jetzt intradiegetisch im Nolan-Film unbedingt darauf besteht, dass sie ihn festbinden und er den Gesang hören will. Vielleicht auch, weil er sich irgendwie, weil er ein bisschen sich Antworten verspricht oder weil er sich irgendwie eine Art von Heilung verspricht oder so. Aber so ganz hat es für mich auch nicht hat es für mich auch keine direkte Antwort jetzt da gegeben. Weil in der Odyssee ist es halt so, ja, der ist halt so der Listenreiche und der ist halt auch neugierig und will halt irgendwie so, da nimmt man das so hin und da hängt es vielleicht ein bisschen quer. Aber ich fand die Sequenz, also auch diese Art und Weise, als wie das dargestellt wurde, wie du gesagt hast, und auch, dass man die auch nur so ganz schemenhaft ja dann so den Felsen so rumkriechen sieht und einer von den von der Crew dann sich losmacht und ins Wasser springt und zu ihnen hin schwimmt. Sehr gelungen auch. Und dann habe ich jetzt auch so im Rückblick so ein bisschen, dass es dann auch mehr Schlag auf Schlag geht, aber auch. Du hast dann so das, dann hast du den Strudel, dann hast du diese vielköpfige Monsterfigur, die dann auch wieder so ein paar Leute wegpflückt, dann hast du das mit den Kälbern und dann ist es dann irgendwann mit den Abenteuern dann auch vorbei, ne?
Ja, und dann eben, das ist ja dann auch, glaube ich, das erst mit dem Sonnengott, dass auch die letzten Männer noch sterben, dann ist ja Odysseus alleine, so landet er bei Kalypso und das hat er dann am Schluss, muss er dann realisieren, ah ja, ich habe ja auch noch Frau und Kind und dann, also es ist so, dass tatsächlich in der Odyssee sind es ja die Götter, ich glaube Hermes wird da dahin geschickt, jetzt schickt den nochmal nach Hause. Mit der Kalypso hat er auch eine Tochter, hat er auch ein Kind übrigens, der Odysseus. Also, der ist also nicht treu geblieben, der Penelope, während seiner Abwesenheit. Die, das führt dann eben nachher dann die beiden Stränge zusammen, dass dann eben der Odysseus mit den Telemach bewahrt vor dem Mordanschlag durch die Freier. Dem hilft er ja, ohne sich ihm zu offenbaren. Also ich glaube, der weiß, er kennt ja seinen Vater nicht. Weil er noch sehr klein war, also abgereist ist, quasi noch ein Baby. Und dann reisen die, ich weiß nicht, ob sie auch zusammen zurückreisen, aber auf jeden Fall als aus der Lehre von Agamemnons Heimkehr und Tod ist er so, also im Text ist es so, dass er tatsächlich von, ich weiß nicht, ob es die Athena ist, die ihm hilft und ihn als Bettler wirklich tatsächlich sein Aussehen verändert. Aber hier ist es einfach so, er ist verkleidet. Und auch der erste, einer der ersten, denen er begegnet, ist eben der Eumaios, der sehr blind ist.
Die ich auch sehr gut fand als in seiner Rolle. Der auch so ein, auch so ein wenn, quasi wenn, wie so ein Fixpunkt auch da in der Story die ganze Zeit bleibt, der in der Vergangenheit, in der Gegenwart immer so der treue und gute Typ so ist, der so eisern auf der Seite von Odysseus und Penelope bleibt.
Ja. Dann sind wir eigentlich auch schon beim Finale, was ich eben auch grandios finde und das, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ich wollte noch gucken, ob das mit dem Bogen und dem Anschlagen, ob das aus dem Text ist. Weil das
weiß ich auch nicht. Und das fand ich auch ein bisschen unfreiwillig komisch, ehrlich gesagt. Oder fandest du es cool?
Ja, aber gleichzeitig war es irgendwie cool, wie das dann mit dem Soundtrack zusammen war. Also das mit diesem Seitenschlag. Das war schon so ein bisschen so das Nächste, das davon am meisten so an dieses Abenteuer-Action kommst du daran, wenn Odysseus seinen Bogen anschlägt. Und dann eben halt auch diese Sequenz ist auch am meisten hier klassisches Action-Kino und du hast das Highlight und du weißt genau, wer sind die Bösen und der Odysseus ist im Recht und der Pattinson ist so herrlich lächerlich und wie er nach den Waffen ruft, die ja von oben runter geworfen werden sollen.
Ich habe gerade mal Gemini gefragt und die sagen, Odysseus genuinely plucks the string of his bow after stringing it with ease, causing it to sing out with a clear musical sound like a swallow.
Ja. Ja, gut. Aber das auch wiederum ergibt ja auch Sinn, also, dass er eben
wie nämlich. So eine Lyra.
Aber die Frage ist, wenn es eher wie der Gesang einer Schwalbe klingt, dann ist es ja auch nicht so, dass er damit sich bei der Jagd Tiere vorwarnt. Ne? Aber das ist auch was, ich wusste nicht, dass Odysseus die Freier umbringt. Ich wusste, weil ich halt, wie gesagt, so eine komplett bruchstückhafte Erinnerung habe aus so auch oral tradiert, episodenartig, was ich halt eben weiß aus den Odysseus, den Odyssee-Stories. Auch diese Prüfung mit den Äxten, dieser Partytrick, den Odysseus da im Endeffekt macht. Das kannte ich als Bild, aber weißt du, woher ich das kenne? Es gibt eine Filmproduktionsfirma, die das als Logo haben. Du warst gerade nicht zu hören bei mir.
Das ist diese 3D-Animation, die bei einer bestimmten Filmproduktion vorkommt.
Ich glaub, TSG Entertainment oder so. Ja. Die sind aber hauptsächlich so ein Geldgeber. Die machen jetzt selber wenig Kreatives. TSG Entertainment, ja genau, und der Logo ist nämlich diese Äxte, aber die sind nicht so gekreuzt, sondern einfach nur so die Äxte und du siehst halt eben den Mann mit dem Helm und der ihn schießt. Und das wusste ich nicht, dass das auch geht, und das war es ist. fand ich lustig.
Kann auch sein, also wenn man jetzt so auch das in der Schule liest oder so irgendwie dann in so Nacherzählungen. Das ist ja dann auch so ein bisschen wie bei Grimms Märchen oder so, dass das vielleicht auch ein bisschen abgeschwächt ist, ne? Dass er jetzt halt alle 108 Freier umgebracht hat und auch in dieser Action-Sequenz und dass das jetzt halt in dem Originaltext schon so ist, aber vielleicht dann in den Nacherzählungen, die wir so als Kinder gelesen haben, wurde das dann eher so ein bisschen unter ferner liefen dann, also wurde das dann nicht so ausgewalzt, vielleicht, ja, verharmlost eher. Ich fand es da witzig, dass ja die Mia Goth eine Nebenrolle hatte und eine von den Chambermaids von Penelope gespielt hat, die ja dann so ein bisschen mit dem Antinos sich verschwört. Ganz kleine Rolle nur, aber irgendwie trotzdem auch ganz nettes Detail.
Ja, ein weiteres Beispiel dafür, dass halt eben dass das halt eben jede Rolle auch noch mit Name-Actors besetzt ist quasi.
Also zwei Sachen, glaube ich, noch, die mir, die auch nochmal so ein bisschen auf den Anfang zurückführen, ist so ein bisschen so diese Art von so, halt dann das auch ja quasi auch gegen Ende halt dann auch nochmal diese Geschichte mit der Verwüstung Trojas zusammengebunden wird. Und ja dann auch, glaube ich, Odysseus ja wortwörtlich sagt so, dass die Zeitalter des das Bronzezeitalter endet jetzt, was ja auch irgendwie so ein Kommentar ist, der sich ja wirklich auf die Zeit bezieht, dass so die Bronzezeit, in der das auch spielte, so gerade im Umbruch war, zu enden. Fand ich eine schöne historische Note noch. Also das ist so, wie das so eingebettet ist, auch in die Zeit. Und was mir nicht mehr so klar war,
Was ich mir daran, da habe ich mich ein bisschen dran gestört, weil ich nicht glaube oder weiß, ob die Leute, die in der Bronzezeit gelebt haben, wussten, dass sie in der Bronzezeit leben. Oder das
so
genannt haben.
Das ist ja genau die Frage, so, ne, ob das halt irgendwie so eine Eigenkommentar oder ob da dann eher so die der Regisseur oder der Autor dann so durch Figuren spricht oder so einen Hint. Aber also auf jeden Fall, dass das, was da passiert, so als Welten- oder Zivilisationsbruch oder Weltenwechsel so wahrgenommen wird, das wird dadurch nochmal ganz gut unterstrichen. Und dann aber diese Art von jetzt haben wir es geschafft so und jetzt geht Odysseus ins Exil. Das wusste ich nicht mehr so richtig aus meinem Vorwissen her, was auch sehr bruchstückhaft nur noch ist. Und dass sie dann jetzt gegen Westen segeln, um die Gefallenen zu ehren. So dieses Motiv habe ich auch nicht so ganz kapiert. So, das wird ja auch irgendwann eben so gesagt von Theresias oder so, dass er das machen soll und damit endet das ja dann.
Macht es ja im Endeffekt auch, weil er praktisch ja den Pakt auflöst mit den Freiern, weil er auch dieses ganze Thema hier Gesetz des Zeus, dass er ja. die er praktisch aus seinem Haus rausschmeißt bzw. sie umbringt, anstatt ihnen weiterhin Gastfreundschaft zu gewähren. Und dann da geht er dafür ja auch ins Exil. Also das ist ja so, dass er praktisch sagt, so ja, und er dankt dann da quasi ab und Telemachos kann König von Ithaka werden. Also, aber auch das wollte ich mir nochmal anschauen, wie das eben bei Homer ist, die ganze Sache. Aber dann kommt halt eben auch noch der ganze Nachklapp mit, dass Telemach Circe heiratet. Jo, aber ich glaube, dann wären wir eigentlich auch schon am Schluss. Die Frage ist, haben wir einen Plan, was wir noch besprechen wollen? Aber ich glaube, das machen wir, glaube ich, nachdem ich die Aufnahme beendet habe.
Ja, also ich würde sagen, wir belassen diese Folge jetzt mit unserer Odyssee-Besprechung. Wir erwähnen nochmal lobend die Musik, würde ich sagen, weil die fand ich auch sehr in ihrem Anachronismus extrem gut. Teilweise war das ja so Synthi-mäßig, dann so ein bisschen Flöten-mäßig. Also teilweise hat es gut zu dem Erzählten gepasst, teilweise hat es dadurch, dass es so nicht gut gepasst hat, wieder gut gepasst. Also es hatte so eine komische Blade Runner-Stimmung dann oft, fand ich auch. Das ist ganz seltsam.
Aber ich muss sagen, ich bin allgemein von Ludwig Göransson, also der ist einfach sehr gut. Also, ja. Das war über Pop Folge 172 und wir hoffen, dass es bis zur Folge 173 nicht ganz so lange dauert wie seit der letzten Folge. Und ob es dann über Musik geht oder nochmal über Film, sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bald. Ciao, ciao.